You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-fits-all branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help you and your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Radio Hagen, der Podcast.
Wie beschreibt man die Situation jetzt?
Ja, ich glaube, da braucht man nicht drum herum reden. Das ist eine riesige Herausforderung für die Gestaltung der Verkehrsflüsse in der Innenstadt, dass wir die Ebene 2 nicht mehr haben. Und das wird uns auch das gehört zur Wahrheit, jahrelang noch beschäftigen, weil wir keine Lösung haben, die morgen oder übermorgen oder nächstes Jahr für Abhilfe sorgt.
Noch geht's ja, aber in anderthalb Wochen sind die Ferien zu Ende.
Ja, erfahrungsgemäß nimmt der Verkehr dann zu und die Problemlagen werden auch zunehmen. Die Sperrung gilt ja seit heute, deshalb wird es darauf ankommen, dass wir alles tun, um eine trotz der schwierigen Situation einigermaßen erträgliche Umleitungsplanung machen und da auch einen Blick drauf haben, dass dann, wenn in den ersten Tagen nach den Ferien sich mehr Verkehr zeigt, dass wir dann auch nochmal nachsteuern. Der Baudezernent hat es beschrieben, Ampelsteuerung überprüfen und nochmal gucken, dass wir möglichst gut mit der schwierigen Situation trotzdem umgehen.
Konnte man das nicht vorhersehen und dass man sich sozusagen schon besser vorbereitet hätte?
Ja, das habe ich jetzt auch von ganz vielen Kommentaren auch in den sozialen Medien gehört, was man alles hätte wissen müssen. Ich kann nur meinen Kenntnisstand sagen und wir haben ja mit den Brückenexperten schon lange geredet. Wir wussten seit dem letzten Jahr, dass diese Brücke Schäden hat. Allerdings war bis zur vergangenen Woche unser Kenntnisstand sehr klar, dass nach Einschätzung auch der Experten die Ablastung auf Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen ausreicht und dass wir sie für den Pkw-Verkehr weiter nutzen können. Die Nachricht hat uns letzte Woche natürlich überrascht und auch kalt überrascht, dass im Nachhinein jetzt ganz, ganz viele auch kleine Brückengutachter sind und das alles schon vorher wussten. Ist meistens so in solchen Situationen, aber hilft uns ja jetzt auch nicht.
Naja, es hilft schon. Die Frage, ist das eventuell ein Kennzeichen, jetzt nicht nur der Stadt Hagen, sondern auch des Landes und des Bundes, dass man ganz allgemein einfach viel zu wenig auf die Infrastruktur aufgepasst hat?
Ich glaube, das ist so. Und da bin ich ja nicht müde geworden in den letzten 10 Jahren, seitdem ich im Amt bin, auch immer wieder darauf hinzuweisen. Wir müssen selber gucken, dass wir unsere Infrastruktur mit eigenen Mitteln natürlich ajour halten. Aber wir sind auch immer darauf angewiesen, dass Bund und Land Kommunen in die Lage versetzen, ihre Aufgaben auch zu erfüllen. Und es macht ja keinen Sinn, diese Diskussion davon abzutrennen. Und deshalb sage ich nochmal, ich bin schon einigermaßen überrascht, die Diskussion jetzt auch im Bund über Schuldenbremse zu verfolgen und auf der anderen Seite zu sehen, wie in den Städten die Infrastrukturen, ich will nicht sagen vor die Hunde gehen, aber zumindest vor enorme Herausforderungen gestellt werden. Insofern wird es in den nächsten Jahren eine klare Botschaft geben müssen, wir müssen mehr Geld in die Infrastruktur stecken.
Nur, wer ist eigentlich verantwortlich dafür, dass das nicht passiert ist? Also ist das ein allgemeines Denken, dass es sozusagen attraktiver ist, irgendwo was Neues aufzumachen, als was Bestehendes in Ordnung zu bringen? Bekommt man damit keine Wählerstimmen und macht es deswegen nicht so gerne? Oder woran liegt es, dass die Bestandspflege einfach nicht funktioniert hat? Das ist ja ein Bundesphänomen.
Das verwag ich gar nicht zu sagen, woran das am Ende liegt. Aber um es nochmal konkret jetzt auf die Brücke zu beziehen. Es ist ja an dieser Brücke jetzt nicht irgendwie ein rückgängig betrachtetes Versäumnis da gewesen. Da ist ja nicht eine Untersuchung nicht gemacht worden oder irgendwas anderes versäumt. Wir haben die regelmäßig im Blick genommen. Dafür gibt es auch Regelungen. Das ist klar geregelt, wie sowas zu erfolgen hat. Und dabei ist im letzten Jahr erstmalig zutage getreten, dass es Mängel, dass es Risse gibt an dieser Brücke. Wir haben darauf reagiert, haben Gutachter beauftragt und im April kam es zu einer maximalen Ablastung auf maximal 3,5 Tonnen. Also das heißt, wir sind mit den Informationen, wenn wir sie hatten zum Stand, auch immer zeitnah umgegangen. Es ist nicht so, dass da es ein Versäumnis gab. Aber in Summe bleibe ich natürlich dabei. Guckt man sich die Infrastruktur in Deutschland, Teilen von Deutschland an, sieht man, dass wir, glaube ich, über Jahre auf Verschleiß gefahren haben. Möglicherweise ist eins der Argumente, dass man dann das Geld lieber in Neubauprojekte steckt. Nur auch da können wir ja jetzt, müssen wir uns, glaube ich, keinen Vorwurf machen lassen, dass wir zu viel Geld in neue Prestigeobjekte gestellt haben. Die Kommunen haben schlicht zu wenig Geld, um ihre Infrastruktur aufrechtzuerhalten.
Nun gibt es bei diesen Brücken ja immer wieder Argumente, die mit großer Sicherheit auch, oder die zumindest sehr einleuchtend und plausibel sind, dass man sagt, die Zunahme des Verkehrs haben die damaligen Konstrukteure nicht voraussehen können. Wir haben die zusätzliche Belastung durch die Sperrung Rahmedetalbrücke und damit eben auch andere Verkehrsflüsse, die Straßen zusätzlich belasten. Das Ende der Lebensdauer grundsätzlich dann ja auch irgendwann mal, das ist ja auch mal da bei Brücken. Nur wir haben sozusagen mit dieser Brücke, das ist ja nicht die einzige, also wir haben noch weitere, die mindestens Verdachtsfälle sind. Ich habe die aufnotiert, Fuhrparkbrücke, Hochbrücke Alpe, Brücke Stennertstraße, Brücke Badstraße. Das wären jetzt mal die, die ich so auf der Liste hätte. Und jetzt wäre die Frage, wenn man jetzt eine neue Lösung wie auch immer andenkt, muss man das ja gleichzeitig mitdenken, dass da nächstes, übernächstes oder überübernächstes Jahr eine von den anderen Brücken mit ausfallen könnte.
Auf jeden Fall muss man eine Idee haben, wie man mit Blick auf den Zustand der jeweiligen einzelnen Brücke eine vernünftige Reihenfolge und Priorität bildet. Und da ist klar, wir haben die Planungen für die Fuhrparkbrücke aufgenommen. Das wird die erste sein, die ab 28 abgerissen und dann neu gebaut wird. Da müssen wir auch Sperrzeiten der Bundesbahn beachten. Das sind ja lange, lange Vorläufe. Und jetzt werden wir uns angucken, wie die endgültige Entscheidung um die Ebene 2 aussieht. Muss sie zurückgebaut werden? Kann sie als Bauwerk so stehen bleiben? Dazu haben wir ja noch keine abschließenden Erkenntnisse. Kann sie vorerst stehen bleiben oder muss sie ganz zeitnah abgerissen werden? Und dann wird die Frage der Priorität der weiteren Brücken sich danach bemessen, welche Restlaufzeit die noch haben und in welcher Taktung wir sie erneuern können. Wahr ist aber auch, wir werden nicht an 5 zentralen Knotenstellen gleichzeitig neue Brücken bauen können. Dann haben wir gar keinen Verkehrsfluss mehr in der Innenstadt. Das heißt, wir werden es nacheinander takten müssen. Und da brauchen wir eine kluge Überlegung, in welcher Reihenfolge wir das tun.
Und wird das vorbereitet, dass man sozusagen diese Taktung dann auch, oder dass man erstmal diese Entscheidung trifft, so eine Prioritätenliste erstellt?
Da ist das Team von Henning Korne, dem Baudezernenten, natürlich dran. Wir haben uns da auch nochmal personell verstärkt und wir werden das auch, was die gerade genannten Fragen angeht, Standsicherheit und Rest oder Zeitpunkt des Rückbaus von Ebene 2 auch mit externen Gutachtern uns da begleiten lassen.
Gestern sind bei uns erstmal reingekommen Reaktionen von FDP und SPD. Neben anderen Sachen, die auch gesagt haben, war ein Punkt, dass man jetzt von der Verwaltung kreative Vorschläge erwartet. Das sehe ich mit Verlaub ein bisschen kritisch und deswegen frage ich mal, muss da die Orientierung, in welche Richtung wollen wir gehen, nicht eigentlich von der Politik kommen und dann im Nachgang die Verwaltung sagen, okay, dann arbeiten wir daran?
Naja, also die Verwaltung hat jetzt schon die Aufgabe, das, was in der Umsetzung notwendig ist, zu machen. Wir können, glaube ich, nicht die Frage der Beurteilung von technischen Fragestellungen der Politik übereignen. Aber ich sag auch, es macht jetzt auch nur bedingt Sinn, hilfreiche Vorschläge zu unterbreiten, wie man Unterstützung von Bauwerken organisieren kann. Ich glaube, das sollten wir doch die machen lassen, die sich auch auskennen, technisch auch auskennen, wie man mit solchen Bauwerken umgeht. Und was, glaube ich, richtig ist an der Einschätzung der Politik, ist, wir brauchen jetzt eine Idee, wie wir mit dieser Situation, weil sie stellt sich uns und sie ist an der Stelle jetzt auch erstmal nicht änderbar, wie wir uns mit ihr auseinandersetzen und wie wir die Umleitungsverkehre gestalten. Und das, glaube ich, tut man am besten, indem Verwaltung und Politik an dieser Stelle eng miteinander arbeiten und nicht gegenseitig auf den jeweils anderen zeigen und Aufgaben zuweisen.
Wäre denn zum Beispiel ein Kreisverkehr, der ist ja zumindest schon mal angedacht worden, wäre das eine Möglichkeit, eine Lösung zu sagen, jetzt wo die Brücke eh sozusagen vor ihm aussteht, absehbar, dass man sagt, dann kümmern wir uns jetzt mal darum, einen Kreisverkehr zu realisieren?
Jetzt bin ich weder Verkehrsplaner noch Brückenbauer, aber ich kann mich natürlich erinnern, dass wir diese Simulation seinerzeit uns mal angeschaut haben, wo wir mal grob haben betrachten lassen von einem externen, kann man statt der Ebene 2 auch nach einem eventuellen Rückbau die verkehrliche Führung unten nochmal gegebenenfalls mit einem Kreisverkehr so organisieren. Das vermag ich am Ende nicht zu beurteilen. Das müssen Verkehrsplaner, indem sie Verkehrsströme messen, simulieren, berechnen. Aber was ich sage, ich glaube, wir müssen schon nochmal beim Blick in die Zukunft den Mut haben zu sagen, wollen wir einfach die Infrastruktur so wiederherstellen, wie sie war? Also wollen wir die Ebene 2 ersetzen? Ich hätte da große Zweifel, weil ich glaube schon, dass wir auf Sicht diese Idee der unbedingt autogerechten Stadt so heute nicht mehr leben sollten. Und deshalb glaube ich, wir müssen alles tun, um Lösungen zu finden, die ohne einen Ersatzneubau nach einem Rückbau den dennoch bestehenden Verkehrsfluss organisiert und abführt.
Das heißt im Grunde genommen, das Problem mit der Brücke ist gleichzeitig oder wäre gleichzeitig fanal für die Verkehrswende?
Wenn Sie so wollen, ja. Aber ich glaube, dass der Oberbürgermeister nicht klug beraten wäre, wenn er in so einer Situation, wie Sie diese Woche erlebt haben, die Not zur Tugend machen würde und sagen würde, naja, die Sperrung der Hochbrücke ist jetzt eine prima Idee, um Verkehrswende voranzutreiben. Ich glaube, im Moment müssen wir erstmal die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, die dort herfahren, die diesen Weg jeden Tag brauchen, um zur Arbeit zu kommen oder um zum Kunden zu kommen, dafür müssen wir Lösungen haben. Und das ist jetzt das, was im Mittelpunkt steht.
Wäre es eventuell hilfreich, als sozusagen Sofortmaßnahme am Unfallort die Radspuren erstmal wieder einzuziehen, Altenhagener Straße und Bahnhof?
Also das vermag auch ich jetzt nicht zu sagen, weil ich die Daten, die wir ermitteln lassen bei der Planung von Ausweichstrecken natürlich noch nicht kenne. Aber ich sage auch, wir werden sicherlich nicht die Verkehrswende zurückdrehen wollen. Wenn wir aber, um überhaupt eine erträgliche Situation im motorisierten Individualverkehr und dem Lastwagenverkehr zu organisieren, Spuren brauchen, dann muss man tatsächlich nochmal darüber nachdenken, ob man vorübergehend auch Spuren, die man jetzt, weil man Verkehrswende, und das wollten wir alle, vorantreiben wollte, brauchte. Ich glaube, dass man dann sicherlich wird nochmal neu denken müssen, aber auch das werden wir als Verwaltung eng auch abstimmen mit der Politik.
Ist Hilfe von Land und Bund zu erwarten in Form von irgendwelchen Sondermitteln?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich sage aber auch sehr deutlich, wir werden jetzt nicht mit dem, was wir zu tun haben, warten, bis Bund und Land uns helfen. Bezahlt werden muss, aber ich sage mal, eine Lösung an diesem Verkehrsknotenpunkt wird nicht am Ende am Geld scheitern.
Wie lange wird es schätzungsweise, das kann man jetzt mit Sicherheit nicht genau sagen, aber wie lange wird es schätzungsweise dauern, bis die ärgsten Probleme da im Griff sind?
Ist ein bisschen der Blick in die Glaskugel, aber ich sage mal, als ich von meinen Experten gehört habe, dass allein die Planung eines Rückbaus mit all dem, was damit zusammenhängt, weil auch dann müssen ja Ausweichverkehre organisiert, geplant, umgelenkt werden, wird sicherlich allein schon die Planung eines Rückbaus, wenn sie denn ganz schnell erfolgen müsste, schon bis Ende nächsten Jahres dauern.
Radio Hagen, der Podcast.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.